Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 105 des Worum-Podcasts, dieses Mal mit etwas Verspätung, dazu gleich mehr, aber als allererstes können wir festhalten, erstens, Rosa steht dem Siegert sehr gut, zweitens, die Wahl der Rückennummer, nämlich 9, Burke, Spoiler, hat auch gut funktioniert am vergangenen Wochenende, bedeutet, der Siegert geht in die Aufnahme von Folge 105, die übrigens heißt, nichts zu verlieren, mit einer ziemlich breiten Brust und ich hoffe, es geht dem Thomas Kuhlmann, meinem Lieblingsfreund, genauso. Hallo.
Ja, guten Tag. Ja, klar, geht's mir auch so. Schließlich war ich ja derjenige, der nicht nur dein Trikotkauf vorhergesagt hat, sondern ich würde fast wetten, beim nächsten Heimspiel wirst du nicht mehr der Einzige sein, der rosa Burke tragen wird.
Ich habe vor allem auch schon ein paar Trikots gesehen. Erstens mit Burke, zweitens in rosa. Aber dazu gleich mehr, denn muss man auch sagen, im rosa Trikot mit Burke hinten drauf durchs Viertel zu laufen ist für jemand Unsicheren wie mich, sagen wir zumindest, ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja gut, aber du hattest mir auch erzählt, dass dir eine Menge Bier verschütt ging, weil du eine Menge Schulterklopfer abbekommen hast.
Ja, aber erst nach dem Spiel.
Ja, klar, nach dem Spiel. Gott sei Dank.
Vorm Spiel hatte ich hinter mir drei Stuttgart-Fans, die laut Kotzgeräusche machten, weil sie die Farbe des Trikots so hässlich fanden.
Ja, die, Ja, das sagen Fans, die ein Maskottchen haben, das Fritzle heißt. Also bitte.
Ja, das stimmt. Ja. Die in der Mercedes-Benz. Ah, lassen wir das. Ja, es ist jetzt Donnerstag, also sprich, wir sind schon fast näher am Dortmund-Spiel als am vergangenen Stuttgart-Spiel. Aber lohnt sich ja trotzdem noch einen Blick zurückzuwerfen. Ne? 2:2, Tor durch besagten Burke in der allerletzten der letzten Minuten.
Übrigens, Call von mir, auch im Froggies, ja, kannst du meine Fanclub-Jungs fragen.
Ja, Was hast du da gecallt?
Naja, erst nach dem Ausgleich habe ich gecallt, ich habe Schiss, gleich kriegen wir das 1-2 und als wir es dann bekamen, habe ich gecallt, Leute, wir machen noch den Ausgleich, ich fühle das und Burke wird treffen. Und genau so kam es dann mit der letzten Aktion. Ja, ich fand's
aber
gut.
Aber zwischen Ausgleich und 2-1 für Stuttgart lag, ja, muss man dann auch sagen, lag eine Halbzeit und 35 Minuten Spielzeit, oder?
Ja, das ist richtig, aber da habe ich eisern dran festgehalten.
Ne? Wie gesagt, Hut ab. Ich mit in der Arroganz der Überzeugung mit meinem rosa Burke-Trikot stand auch ich auf der Tribüne und als er eingewechselt wurde, sagte ich, jetzt. Ja. Jetzt, Leute.
mal gut, dass du dir nach dem Tor nicht das Trikot ausgezogen hast und es über den Kopf geschwenkt und irgendwo hingeworfen.
Ja, wer sagt denn, dass ich das nicht getan habe?
Naja, gut, okay. Ich würde es nicht ausschließen, mein Freund. Dafür kenne ich dich lange genug. Ich muss noch, bevor wir in die Rückschau einsteigen, mich entschuldigen. Die Verzögerung, das war meine Schuld. Ich hatte Nachtschichten. Was beim NDR bedeutet, man ist dann so kurz vor 6 zu Hause, ne, macht sich noch ein kleines Spiegelei, um schlafen zu können. Um 7 habe ich dann geschlafen, um 7.14 Uhr begann die Kernsanierung in meiner Nachbarwohnung. Ich war hellwach, keine Sekunde, also wie gesagt, ich denke, das muss als Entschuldigung durchgehen.
Ja, und du meinst, wenn wir jetzt heute zwischendurch einmal hören, dann...
Es könnte passieren, aber ich hab's irgendwie schon wieder reingeschlafen jetzt, dieses Defizit. Aber ich muss auch sagen, es macht einen doch ein bisschen aggressiv. Lärm macht einen doch aggressiv, wenn man selbst auf dem Balkon nicht mehr sein eigenes Wort versteht.
Sagen wir so, ich freue mich auf die Aufnahme.
Okay, ja, genug gejammert.
Ja, okay. Aber trotzdem bleibt ja festzuhalten, erstens, du hast das Spiel wieder mit deinen Jungs geguckt im Froggies. Zweitens, 2:2 war unterm Strich dann letzten Endes das, was wir in der letzten Folge noch gesagt haben. Auch wäre eigentlich schon schön, wenn wir es gewinnen würden. Ja. Nach dem Spielverlauf allerdings kann man sagen, schon auch ein Punkt gewinnen, oder?
Das ja, Punkt. Es ist... Ich hatte so ein ähnliches Feeling wie nach dem Wolfsburg-Spiel. Also gleichzeitig Punktverlustgefühl, aber auch Punktgewinngefühl. Ja, war mir noch gar nicht so richtig sicher irgendwie, wie man das jetzt verbuchen sollte. Am Ende muss man sagen, ist das okay? Ja, können wir uns nicht beschweren. Auch ich habe mir nochmal die Statistiken jetzt allerdings angeguckt. Stuttgart hatte deutlich mehr Torschüsse, aber sonst in allen anderen Statistiken Werder doch weit vorne, ja, was Ballbesitz, Passquote, Laufleistung angeht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel von uns war.
Nee, finde ich auch nicht. Ich fand vor allem auch erste Halbzeit war wirklich wieder gut. Ja. Aber sag mal, was du dazu denkst, weil ich finde, das finde ich ärgerlich bis verwunderlich. Für Werder läuft's optimal, ne? Also in der vierten Minute das 1:0 durch einen wunderschönen Kopfball von Lücke.
Ja, dieser ganze Angriff, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber dieser ganze Angriff war ja so sexy.
Ja,
also vom Ballgewinn auf der rechten Seite von Leo, ja, der, ich glaube, Endo den Ball so knapp am Foul, aber es war eindeutig kein Foul.
Ihn schön schiebt und dann unten den Fuß reinhält, ne? Ja, genau.
Die Seite wird spielerisch gewechselt und auch, ich muss echt sagen, auch diese Flanke von Toni Jung, das war ja wirklich wie ein Roger Federer Topspin-Ball. Ja, so schön angeschnitten und so punktgenau, so sexy und dann wie Lücke dann hochsteigt. Bombe.
Ja, auch Jung gewinnt ja nicht nur stumpf das Laufduell, sondern er wackelt seinen Gegner hier aus.
Ja. Ne,
und geht dann links vorbei und schlägt ihn direkt. Fand ich auch. Muss man dann auch sagen, das kann man auch anders verteidigen, aber das ist.
Aber muss man nicht.
Nee, genau. Ist in der Summe einfach, und wie Füllkrug den halt dann wirklich aus 12 Metern im Zweikampf in Knick drückt, ne?
Richtig.
Hut ab, ey, echt gut.
Richtig, ne? Ja. Und Staye war ja auch vorne, stieg ja auch schon hoch. Ich war mir in der ersten Sekunde gar nicht genau sicher, wer das jetzt von den beiden gewesen ist.
Ja.
Aber nee, einfach wunderschön herausgespieltes Tor und wie gesagt, sexy Fußball.
Eigentlich beste Voraussetzung für sagen wir mal einen Pulssenker, ja, dass du so ein bisschen das Gefühl bekommst, okay, jetzt führen wir 1-0, jetzt lass uns das mal irgendwie alles etwas ruhiger angehen. Mhm. Aber dann kommt ja gleich der Lattenkracher von Füllkrug 5
Richtig.
Minuten später.
Da gab es noch eine Chance von Duxi auch, ne?
Ja, die er aber wieder mal kläglich versiebt, wobei ich ihn grundsätzlich wirklich gut fand.
Ja, können wir gleich nochmal einzeln drauf eingehen, ja.
Aber Füllkrug bei der Chance, wo du halt eben wirklich auch selbst im Stadion gesehen hast, ne, ey, dem tropft das Adrenalin aus den Ohren, ne?
Ja.
Der will das Ding jetzt einfach mit Vollspann in den Knick hauen. Wenn der da die Seite nimmt, kann er sich die Ecke aussuchen.
Ja. Ich habe lange gerätselt, wie er den getroffen hat. Das war irgendeine Mischung aus Außenriss und Pike und Vollspann. Ne?
Ja, genau.
Der hatte eine ganz seltsame Flugbahn.
Ja.
Und ey, wenn der oben einschlägt, das wäre also, ne, wenn er zuerst diesen Kopfball macht und dann dieser Ball noch reingeht, dann wäre ich meiner steilen These, er fährt noch mit nach Katar, einen deutlichen Schritt näher gekommen.
Ja, das stimmt.
War aber leider nicht so.
Ja, das stimmt. Ich habe dann erst in der Nachberichterstattung, ich glaube beim 7. Mal Nachbericht gucken, ist mir dann erst in einer Kameraeinstellung aufgefallen, in der Hintertorkamera, dass da von rechts auch noch ein Gegenspieler bemerkenswert nah dran war. Also er hat gar nicht jetzt alle Zeit gehabt, um sich die Ecke auszusuchen und hätte nur die Seite nehmen müssen. Trotzdem glaube ich, wenn er da es überlegter macht, kann er den sicherer reinmachen. Aber komm, war dann für mich auch Ausdruck einer wirklich beeindruckenden Druckphase, wo Stuttgart sich auch erstmal schütteln musste und gucken musste, huch, was ist denn hier los?
Richtig, ne? Und wo du halt auch gemerkt hast, dass auch die Stuttgarter anfingen, so ein bisschen die Lust zu verlieren, ne? In den ersten 15, 20 Minuten war Werder ja wirklich so dominant. Und das Spiel ist dann ja wirklich erst gekippt durch diesen Fernschuss, dadurch den Ausgleich von Endo und dann in der zweiten Halbzeit dadurch, dass Materazzo auch taktisch was umgestellt hat und unseren Schwachpunkt erkannt hat, der nämlich auf der 6 lag. Ja. Denn ich würde mich fast zu der These hinreißen lassen, das Tor von Endo fällt nicht, wenn Grosso spielt.
Ja, der hat auf jeden Fall schmerzhaft viel Platz, um da auf den 16er zuzulaufen.
Tut mir leid, aber so ein Loch im Zentrum, das ist wirklich, also du siehst es auch in der Vergangenheit, Grujew hat ja für Grosso gespielt und das ist halt einfach taktisch eine Katastrophe, wo er steht, zumal das ja auch nicht mal Endos erster Schuss war, also der ja schon vorher schon mal so einen Distanzversuch hatte. Und so ein Loch im Zentrum vor dem eigenen Tor beim gefährlichsten Spieler des Gegners, Also da muss ich wirklich sagen, also das ist wirklich das größte Loch in der Geschichte der Fußball-Bundesliga in der Defensive. Also da war ich wirklich persönlich wirklich ein bisschen sauer, weil das darf einfach nicht passieren. Ne? Ja, dazu kommt dann noch, dass Veljkovic und Friedl beide, könnte man sagen, vielleicht zu spät rausrücken, um den zu verteidigen. Aber die beide, glaube ich, erstmal völlig verwirrt sind. Warum ist hier keiner?
Ja, Friedl versucht dann ja noch die Schadensbegrenzung, aber kommt halt irgendwie einen halben Schritt zu spät.
Ja, kommt zu spät, was man ihm aber nicht vorwerfen kann, weil das einfach überhaupt nicht sein Tanzbereich ist. Ne? Ja. Und wo man wirklich sagen muss, also da siehst du dann wirklich, dass da ja bei Grujew noch ein bisschen die Erfahrung fehlt und vielleicht auch das Spielverständnis fehlte, zumindest was die Defensive angeht. Weil so ein Loch darf da nicht entstehen.
Ja, ich mein Eindruck, das deckt sich eigentlich ziemlich genau mit meinem Eindruck, ne? Vor allem auch erste Halbzeit haben wir es auch noch geschafft, offensiv ein bisschen mehr für Gefahr zu sorgen. Da fand ich Leo auch ganz gut. Und wie du halt sagtest, ne, durch Umstellung haben sie es dann in der zweiten Halbzeit gut in den Griff bekommen. Und man muss auch sagen, nach einer halben Stunde hatten die sich defensiv so gefangen, die standen ja so gut und so diszipliniert, man muss ja auch sagen, wir hatten ja keinen massiven Leistungsabfall, sondern wir sind einfach immer schlechter durchgekommen.
Ja, naja, erstens das und zweitens hat sich das ganze Spielgeschehen verlagert. Ne? Ja. Wir haben es halt geschafft, die ersten 15, 20 Minuten durch dieses Pressing den Ball immer ganz weit wegzuhalten, den Ball vorne zu erobern und ja sofort Chancen zu kreieren. Ne? Mhm. Stichwort 1:0. Und das hat dann ja auch Ole danach gesagt, dass dann natürlich irgendwann auch kräftemäßig das bei gefühlten 39 Grad da im Stadion nicht mehr möglich war, damit Anstoß 2 Vergleich mit 120 oder 150% da weiter die Defensive anzulaufen, dass du dann dir diese Pause nehmen musst, um nicht in der 60. Minute konditionell komplett auseinanderzubrechen, ist ja auch normal und ja auch das, was schon vor der Saison klar war, dass es halt verschiedene Spieloptionen braucht, um 90 Minuten in der Bundesliga zu bestehen. Das kannst du halt nicht durchgehend mit Pressing machen. Mhm. Und als Stuttgart dann nicht mehr diesen Druck hatte in der eigenen im eigenen letzten Drittel und hatten sie halt auch mehr Zeit, besser aufzubauen und man hat auch gesehen, was für ein guter Spieler dieser Endo ist, ne, der nicht nur den Ausgleich schießt, sondern der halt auch wirklich dann über den ja im Prinzip alles lief, der dann wirklich die Kontrolle im Mittelfeld übernommen hat und wo du dann halt wirklich gesehen hast, was der Unterschied in dem Spiel zwischen Stuttgart Sechser und unserem Sechser war, leider.
Ja, lässt sich direkt dran anknüpfen, weil wenn man jetzt sich auch mal die Statements der Werder-Spieler nach dem Spiel anguckt, dann ist ja die einerseits andererseits Erkenntnis eigentlich aller gewesen, die ich danach im Interview gehört habe. Auf der positiven Seite ist zu verbuchen, zweites Spiel in Folge 2 Tore gemacht. Sie sagen alle, wir zeigen, dass wir offensiv mithalten können. Ja. Wenn wir es jetzt schaffen, defensiv besser zu stehen und weniger Tore zu fangen, dann können wir hier auch einigermaßen erfolgreich sein. Ist das eine Bestandsaufnahme, die du gelten lassen würdest? Oder ist das auch einer individuellen höheren Klasse geschuldet, der wir uns jetzt einfach häufiger gegenübersehen im Vergleich zur zweiten Liga?
Ja, das ist so auf jeden Fall. Denk an das erste Tor von Wolfsburg, das aus dem Nichts fiel, mit diesem geilen Pass von Wimmer und diesem geilen Heber von Metscher. Oder halt der Aktion von Endo jetzt, ne? Den musst du halt auch erstmal, auch wenn du natürlich ohne Ende Platz hast, oder eher ohne Ende Platz hatte, musst du den natürlich da auch erstmal in den Knick hauen, ne? Das waren ja auch immerhin 23 Meter oder so.
Ja, aber der war eigentlich total unplatziert. Ich habe mich gewundert, dass Pavlas den zu spät sieht. Er hat den wahrscheinlich zu spät gesehen, aber mit freier Schussbahn hält der den, glaube ich, sogar.
Ja, mit freiem Blick meinst du?
Ja, genau.
Das meine ich, genau. Ja, meinst du? Ich weiß nicht.
Kann
mir jetzt nicht so, ne? Kann ich jetzt nicht mehr so sagen, weil ich das jetzt nicht mehr so genau vor Augen habe, wo der Ball jetzt eingeschlagen ist. Im ersten Moment kam er mir jetzt nicht unbedingt haltbar vor.
Im Stadion, daran anzuschließen, im Stadion hat mich das zweite Tor irre aufgeregt, weil ich saß in so einem ungünstigen Winkel. Das sah wirklich aus, als wenn Veljkovic noch dabei war, sich umzudrehen. ja, als Silas schon das Tor macht. Also es sah wirklich so hüftsteif aus.
Ja, das stimmt.
In den Fernsehbildern relativierte sich das ein bisschen, weil es einfach auch ein toller Pass war. Ja. Aber Fakt ist einfach, dass Silas einläuft, keinen Gegenspieler hat und auch schon beim Einlaufen 6-7 Meter von Veljkovic wegsteht.
Ja,
dass
richtig.
Dass er dann den Raumgewinn hat, weil Veljkovic sich noch drehen muss, ist dann klar. Und den macht er dann einfach mit Augen zu. Ne?
Richtig. Ne? Ja. Aber man muss halt auch sagen, Veljkovic da halt die ärmste Sau, weil Silas eigentlich der Mann, der von außen kam. Ne?
Ja,
genau. Also da hast du theoretisch auf dem Papier hast du da einen Weiser und du hast vor allem noch einen Stark. Und ich frage mich wirklich, wo die waren in der Situation. Die waren ja 30 Meter weit weg. Ne?
Ja.
Sodass dann, und dann das Laufduell, wenn du dann einmal falsch stehst gegen Silas, dann siehst du halt nur noch die Hacken.
Ja.
Der Typ ist halt, der ist halt wirklich auch außergewöhnlich guter Konterspieler.
Ja.
Und konnte einem Milos schon fast ein bisschen leid tun, ne? Aber da war halt wirklich Unordnung, ne? Und da siehst du halt, was passiert, wenn Unordnung ist und wo halt auch das Risiko ist, wenn du hinten mit dieser Dreierkette spielst.
Ja.
Weil wie gesagt, Weiser ja wieder alles andere als jetzt der klassische Außenverteidiger war, ne? Sondern überall auf dem Feld war und wahnsinnig wichtig war. Ich glaube auch die meisten Kilometer abgerissen hat. Aber er ist halt jetzt nicht der Philipp Lahm-Typ, ne? Der hinten die Seite sauber hält
macht,
irgendwie.
Ne? Ja,
so, das ist halt nicht sein Job und man hat halt auch einfach gesehen, dass Stark sich auch noch schwer getan hat, als er reinkam, nachdem ja leider Amos ausfiel. Aber auf der anderen Seite, Amos im Laufduell, er ist da auch nicht der Schnellste, ne? Der hätte ihn auch nicht mehr gekriegt, aber vielleicht hätte er anders gestanden.
Ja. Aber ich fand Stark trotzdem von der Ausstrahlung her okay.
Ja.
Also man hat halt gesehen, ne? Er hat in vielen Situationen auf Sicherheit gespielt.
Ja.
Und hat auch lieber den Pass hintenrum nochmal gespielt, als jetzt irgendwie den riskanten Seitenwechsel zu machen.
Ja.
Aber ich fand das von der Ausstrahlung her grundsätzlich erstmal in Ordnung. Also da haben wir, finde ich, auch schon schlimmere Premieren gesehen. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war Bittencourt, der während alle anderen in den Nachspielinterviews so ein bisschen einerseits, andererseits guckten, echt angefressen war. Weil er meinte, kann nicht angehen, dass wir schon wieder zwei Dinger fangen. Kann nicht angehen, dass wir da schon wieder an beiden Toren mehr oder weniger selbst schuld sind, wenn man solche Dinger und wenn man Tore fängt durch individuelle Klasse, geschenkt, okay, aber das sind beides vermeidbare Tore.
Hat er gesagt? Das Interview habe ich nicht
gesehen. Bei Werder TV war das.
Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. An was hat er das festgemacht?
Das hat er gar nicht ausgeführt. Ich glaube, er hat sich da auch gehütet davor, jetzt irgendwie konkret in die Einzelkritik zu gehen. Aber er sagte halt so, der Grundtenor war, ne, wir müssen defensiv einfach aufmerksamer sein. Wir müssen die Dinge umsetzen, die wir uns von Anfang an vorgenommen haben und dürfen niemals nachlassen und so. Hat das aber auch immer in diesen Kontext gepackt, wieder ärgerlich nur unentschieden gespielt zu haben hier zu Hause.
Ja.
Und das ist dann, da sind dann auch die anderen drauf angesprochen worden, so Füllkrug und so, die waren dann auch etwas irritiert und meinen so, ja, ich weiß nicht, ich fand das heute eigentlich ganz gut so, auch unter dem Verlauf des Spiels. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, aber ist vielleicht auch ein Ausdruck dessen, was du ja jetzt auch betont hast seit Saisonbeginn. Bittencourt ist einfach jetzt auch on fire, der will halt jetzt einfach auch.
Ja,
das kann natürlich auch Ausdruck
sein. Ich glaube, der ärgert sich auch und ich glaube, es spielt halt auch wirklich damit, es hängt halt auch wirklich damit zusammen, dass ich komme mir hier vor wie Grossos Anwalt, ja, aber dass du halt auch wirklich gesehen. Ja, Rudi Giuliani. Du Arsch. Nicht schlecht. Rudi Giuliani sagt. Nein, aber dass du halt wirklich auch gesehen hast, dass es in diesem System jemanden braucht, der nur die Verwaltung macht, ja, auf der 6. Und das hast du bei Endo gesehen und beim ersten Tor, dass das, ja, dass Grujew dazu nicht in der Lage ist, der andere Stärken hat, ne?
Mhm.
Aber in der Bundesliga, wenn du hinten mit Dreierkette spielst, ich weiß, ich wiederhole mich, und vorne mit zwei Stürmern, dass du dann jemanden brauchst, der die Balance hält. Wenn dann einmal der Ball verloren geht oder einmal die Ordnung weg ist, dann klingelt's halt hinten.
Ist das einer der greifbarsten Unterschiede für dich zwischen erster und zweiter Liga?
Ja, selbstverständlich.
Ja, du wirst
sofort bestraft. Ne? Ja. Du wirst sofort bestraft. Und das hast du bei dem Silas-Tor gesehen, wo die Ordnung auf der rechten Seite weg war, ne? Wo vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung in der Mitte oder halt auch vielleicht mit einem Friedel hinten zentral in der Dreierkette, der ein bisschen lauter ist, da vielleicht schon die Leute anders gestellt, ne, eher man die rechte Seite schon anders hätte stellen müssen und sich nicht fragt, wo sind Stark und Weiser? Ja, und über das erste Tor habe ich jetzt genug gesprochen. Also das darfst du dir halt nicht erlauben. Also da, und wenn ich mir vorstelle, dass da solche Löcher sind, da brauchst du, ne, und weißt du, am Samstag spielen wir in Dortmund und da kriegt Reus den Ball so, dann ja.
Ist ja.
Müssen wir den Angriff nicht abwarten, dann klingelt es halt auch so, ne?
Ja. Ja, genau.
Ein anderer Punkt war ja auch, dass Ole halt auch sagte, es war halt einfach konditionell nicht möglich, dieses Tempo durchzuziehen. Und ich glaube, wir haben gesehen, dieses Pressing oder auch, was du eben richtigerweise sagtest, offensiv sieht das wirklich gut aus und nach einer Idee, gerade mit dem Pressing, ne, wenn du nicht von hinten aufbaust, sondern versuchst, den Ball schon in der gegnerischen Hälfte zu erobern und dann dieses Umschalten, das hat ja wirklich super funktioniert.
Ja.
Ne? Auch bei dem 1:0, wo ja Duxi auch wieder beteiligt war, ne, der nach Leos Ballgewinn sofort sich fallen lässt und den Ball dann rausgibt an Jung für die Flanke.
Ja.
Ja, was aber passiert nach diesen ersten 20 Minuten? Ne? Also, und auch, dass wir dann, ich glaube, wir hatten 5 oder 6 Torschüsse in der Statistik nur. Und gefühlt waren da, glaube ich, wenn man Berkey wegnimmt, alle 4 in den ersten 20 Minuten. Ja? So, und dann war da großer Leerlauf. Wir haben die Bälle schnell wieder abgeschenkt, ne? Haben sie halt auch noch erobert im Mittelfeld, ne? Wo Grujew auch starke Szenen hatte, Leo und Stay ja auch. Also da waren wir jetzt nicht so schlecht, aber wir haben sie nicht festgehalten. Sie waren sofort wieder weg und sofort warst du dann wieder in der Defensivbewegung. Ja, und wenn du dann einmal die Ordnung verlierst, dann passiert das halt, ne?
Hatte Werner auch genauso gesagt, ne? Dass er meinte, wir haben es einfach nicht mehr geschafft, auch mal durch Ballbesitzphasen uns ein bisschen ausruhen zu können.
Ja,
Ball
richtig,
zu schnell
genau.
Verloren,
ja.
Ne? Und das selbst wenn du es dann im offensiven Drang konditionell nicht hinbekommst, so ist es konditionell auch schwierig, wenn du den Ball nicht halten kannst und dann halt eben ihn jagen musst, so.
Richtig. Ja. Genau, und irgendwann reißen da halt Löcher bei dir in der Defensive auf und ja, in der Bundesliga werden die bestraft. Aber wie gesagt, es waren ja nun auch letztes Wochenende in Bremen, ich weiß nicht, du warst ja im Stadion,
ja.
Gefühlt knapp 40 Grad in der Schüssel wahrscheinlich, ne?
Ja, wir haben das Glück, dass unsere Plätze an solchen Tagen im Schatten liegen, so, deswegen, also klar war das heiß, aber ich will nicht wissen, wie es den Leuten in der Ostkurve und auf der Nordtribüne und vor allem auf dem Platz ging.
Ja.
Da hast du schon gemerkt, also das ist garantiert kein Zuckerschlecken. Selbst Oliver Berg meinte, ja, ich, also 90 Minuten hätte ich nicht durchgehalten.
Ja, überhaupt ein geiler Typ, ey.
Ja.
Geiler
ja,
Typ. Aber ja, das Gute ist, ich hab mal geguckt, online Wetteranbieter. Samstag Nachmittag in Dortmund, 23 Grad, heiter bis wolkig. Also vielleicht kommt uns das ein bisschen entgegen.
Also mir auf jeden Fall, egal ob
ja, dir schon, aber das interessiert mich in diesem Fall nur sekundär, mein Freund.
Ja,
ich frage mich, schaffen wir dann 35 Minuten Pressing vielleicht? Obwohl, ja, das gegen Dortmund ja nun auch noch ein anderer Schnack ist. Ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Da könnten noch andere Parameter eine Rolle spielen.
Ja, könnte sein.
Aber unterm Strich muss man doch dann wirklich jetzt auch mit dem, was wir jetzt gerade über das Spiel gesagt haben, muss man doch eigentlich schon auch sagen, ey komm, mit dem Punkt musst du unter den Umständen zufrieden sein, oder nicht?
Absolut.
Ja.
Musst du absolut. Ja, ja. Und Stuttgart, die Stuttgarter haben sich ja auch ausgiebig geärgert.
Wollten ja sogar noch das Tor aberkannt haben wegen zu hohem Fuß von Weiser.
Ja, richtig.
Was aber
Weiser, der noch, ne, der in der 95. Minute, also um auch darauf nochmal hinzuweisen, und das geht auch raus an die Kicker-Redaktion, die da die Noten vergibt, das ist mir ein Rätsel, dass Weiser jetzt zum zweiten Mal die 4 bekommen hat, ja, obwohl er die meisten Kilometer und am Ende noch den entscheidenden Assist gebracht hat, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar gewesen, dass er dann da mit der gleichen Note wie Stark rausgeht.
Ja, genau. Und vor allem auch in der ersten Halbzeit einer der gefährlichsten Bremer war. Ne? Also was du gesagt hast, gerade im Offensiven, im Kombinationsspiel auf der rechten Seite, immer One-Touch, immer die richtigen Laufwege angeboten, immer für Unruhe gesorgt, auch wenn er nicht so oft auf die Grundlinie durchgekommen ist. Aber hat er gut gemacht.
Und ich sage das nicht nur, weil er mir den Notenschnitt in meinem Kicker-Team runterreißt. Nein, aber okay. das hat mich schon nach Wolfsburg gewundert. Note 4,0, ja. Fand ich ein bisschen underrated und gegen Stuttgart auch. Naja, es gab aber bei uns nur, ich glaube, Lücke hatte 2,5, dann gab es irgendwie 2,3 und das war's dann.
Der Rest hatte eine 5.
Ging dann runter, genau. Duxch, laut Kicker, schlechtester Mann auf dem Platz, habe ich jetzt auch nicht so gesehen. Ja. Aber... Na gut, es können nicht überall Experten sein, wie im Wurm-Podcast.
Ne? Mindestens einer. Was ich aber vielleicht als abschließenden Punkt dann zum Stuttgart-Spiel noch sagen muss, jetzt mal fernab davon, dass Berg auch an vielen Punkten noch wie ein Fremdkörper, will ich nicht sagen, aber ihm fehlte noch die Bindung zum Spiel, sagt man immer so schön. Der Laufweg ist schon gut, ne? Also da siehst du halt eben schon auch, warum der mal 15 Millionen gekostet hat, weil er spekuliert halt auf den gewonnenen Zweikampf von Weiser, geht mit vollem Tempo durch, lässt seinen Gegenspieler stehen und kriegt den Ball halt genau richtig, ne?
Ja, also als Stuttgart-Fan wäre ich ausgeflippt, wie das sein kann, dass du in der 95. Minute den gegnerischen Mittelstürmer, dass der so frei vom Torwart auftaucht, nach einer Situation, die ja jetzt auch nicht brillant rausgespielt war, sondern das war ja wirklich lange Hafer, Kopfballverlängerung und dann mit der Pike irgendwie durchgestochert. Und plötzlich steht unser Stürmer alleine vom Keeper und den, also sag ich mal, den pimmelt er ja auch irgendwie rein. Ne? Das ist mit ja jetzt nicht so. Also, ne, das ist jetzt auch eher so Bolzplatztechnik gewesen. Aber da hätte ich mich dann doch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, wenn wir so den Ausgleich gekriegt hätten.
Ja, aber gut, letzten Endes hilft uns Oliver sehr, sehr stark dabei, am Mythos Büffelrakete weiter zu schustern.
Ich sage wir haben es ja danach auch, ich bekam über Twitter auch, also vielen Dank dafür auch, von allen, die es gehört hatten oder von vielen, ne, sofort, da ist die Büffelrakete, Hashtag Büffelrakete und habe mich gefreut.
Ja, ist ein sagen wir so, Potenzial. Und ich sag dir, mein Hot Take ist auch noch drin. Bis zum November erfolgreichster Joker der Liga.
Ja, und überhaupt, unseren Hot Takes hat dieses Spiel jetzt nicht geschadet.
Ja, ne? Ja, genau.
Auch das mit den Trikots und Lücke. Das war schon ganz gut, obwohl einen kleinen, einmal noch ein bisschen bremsen muss ich, weil ich auch gelesen habe, dass vor dem Tor war Ole nicht so ganz zufrieden mit dem Büffel, ne?
Nee,
Rüffel,
genau.
Kleiner Rüffel für den Büffel, ne? weil er ihm vorgeworfen hat,
das
dass
Praktikum
er
bei der Bild-Zeitung hat sich ausgezahlt.
Ich muss zugeben, da habe ich es gelesen, glaube ich.
Ja, der Rüffel für den Büffel. Oh Gott.
Also zumindest das Wort Rüffel, ne? Ja. Büffelrakete haben sie noch nicht entdeckt, aber wer weiß, ne? Besser, ich sag mal, kleiner Tipp an die Bild, besser klauen als Scheiße selber machen. Und das macht er ja auch häufig genug. Nein, aber weil er sich angeblich zu oft zu weit außen rum getrieben hat, sagte Ole. Ja. Habe ich jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm. Ich reduziere jetzt Birkis Auftritt auf diese letzten Sekunden.
Aber das meine ich halt mit fehlende Bindung zum Spiel, ne? Also
ja, okay.
Hast dann eben schon noch gesehen, dass ihm fehlte noch so ein bisschen das klare So, ich muss jetzt das machen und das machen und das machen.
Ja.
Sondern es war halt so, okay, da vorne ist Platz, da stelle ich mich hin, hoffentlich kommt der Ball hier hin.
Ja.
So.
Ja.
Aber da kommen wir auch noch hin, so glaube ich schon.
Dementsprechend, wie ist denn die Lage jetzt vor Dortmund? Duxi noch angeschlagen? Oder
ich wollte es gerade sagen, es wäre jetzt genau die Brücke, die ich schlagen wollte, weil wir haben ja neben Duxi auch Pieper und Pavlas noch gehabt. Gut, Pavlas war nicht wirklich ein Fragezeichen, aber der gute Mann hat sich die Nase richten lassen.
Ja, echt?
Ja, der hat sich heute noch diese Woche noch die Nase richten lassen, hat, glaube ich, 2 Trainingseinheiten verpasst deswegen.
Okay.
Hat ja komischerweise ohne Maske gespielt, trotz Nasenbeinbruch, schien aber kein Problem zu sein.
Mit so einem Pflaster, ne?
Ich hab's nicht genau gesehen. Ja. Aber du hast recht, also der wird wohl spielen können. Duxch und Pieper gab's noch mit Fragezeichen. Pieper ja mit Schädelprellung ausgewechselt worden, dafür kam Stark. Duksch hat jetzt gestern in der Medienrunde gesagt, ich kann morgen, also sprich heute, wieder ins Training einsteigen und werde Donnerstag spielen können. Für den ist das ja auch Spiel des Jahres, ne?
Ey, der sagte ja, glaube ich, selber auch, ne? Der brennt ja nun, das ist ja so ein Dortmunder ja. Jung, ne? Und hat, glaube ich, für Dortmund auch ein paar Bundesligaspiele gemacht.
Unter Klopp, ne? Ich glaube 4 oder 5.
Ja, oder so. Ich glaube irgendwie so zusammen mit Aubameyang und so. Ja, genau. Hat da nicht wirklich viel gerissen, aber also wenn einer brennen wird, dann der, ne? Und ja. Gut, er hat jetzt noch kein Tor geschossen, aber da würde ich jetzt auch noch nicht von der Krise sprechen von Duxi. Und ich glaube, gerade auch, weil wir jetzt festgestellt haben mit Berkey, dass da noch nicht die 100%ige Bindung ist, ja. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, ob wir da vorne die Vögel auseinanderreißen. Ne?
Also ja, genau. Das glaube ich auch.
Und ist noch zu früh, den Duxi zu rupfen.
Ja, und Pieper klang auch zuversichtlich. Der war ja dann nach dem Spiel noch Gast im Sportclub, glaube ich.
Im Sportclub hier bei meiner Kollegin Ina. Ja. Sollte eigentlich im Studio sein, hat das dann auf Anraten der Ärzte, wurde das dann, ich sag mal, über so eine Videoschalte gemacht aus seiner Wohnung. Und er machte schon wieder einen relativ fitten Eindruck. Ich gehe auch davon aus, dass er eine Schädelprellung, das klingt, glaube ich, dramatischer als es ist, ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, aber ich hoffe auch wirklich, ich hoffe sehr, dass der spielen kann.
Ja, ne, der tut unserem Defensivverbund schon gut.
Ich fand ihn in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart und auch gegen Wolfsburg, ich fand ihn bärenstark und bin heilfroh. Für mich wirklich eine super Verpflichtung und auch wie er sich gegeben hat, auch in dem Interview mit Ina. Er war, ja, er wurde auch nochmal angesprochen, ne? Da hatten wir ja auch, glaube ich, Anfang der Saison, hatten wir beide auch drüber gesprochen, ne, dass der Vorname Amos jetzt kein Zufall ist, dass er aus einem extrem katholischen Elternhaus kommt und da wurde er drauf angesprochen und der Typ ist wirklich geerdet, ne? Der ist bodenständig, das ist, also ich sag mal, das ist kein Typ, der sich jetzt einen gelben Maserati kaufen würde und nicht mal einen roten, ne, der eher mit dem Fahrrad zum Training kommt. Also ich muss wirklich sagen, und der ja auch eine Dortmunder Vergangenheit hat, ne, der ja, glaube ich, mehrmals Jugendmeister geworden ist als Captain beim BVB A-Jugend und B-Jugend und so. Mega der Typ, also wirklich bescheidener, intelligenter, solider Typ, der, wo ich mir vorstellen könnte, der wird lange in Bremen bleiben, einfach weil er da auch von der Mentalität hinpasst.
Und in der ersten Wahrnehmung für mich auch klar Schattenkapitän.
Ja.
Also ist ja wirklich auch auf dem Platz einer, der auch richtig Ansagen macht, ne, der auch in die hitzige Diskussion mit den Schiris geht, obwohl er kein Captain ist.
Ja.
Also finde ich auch, macht einen wirklich guten Eindruck.
Ja. Und der halt aber diskutiert, ohne sich so Nase an Nase vor den Schiri zu stellen und sagen, ich kauf dein Leben.
Ja, genau.
Ne? Sondern halt wirklich einer, der, wo ich eher so den Tonfall raushöre, Schiri, Alter, guck doch nochmal.
Meinst du ernst? Ja, genau. Du, bevor wir auf Dortmund gucken, würde ich ganz gerne einmal den Elefanten im Raum adressieren. müssen wir das Thema Max Kruse und Zeitungsberichte, die mehr draus machen, als es eigentlich wirklich ist, noch irgendwie thematisieren? Wollen wir es einmal ansprechen?
Ja, Max Kruse? Das machen wir eben. Der Auslöser war, glaube ich, ein etwas leichtfertiger Satz von Clemens Fritz.
Ja.
Über den sich Wolfsburg dann ja auch wahnsinnig aufgeregt hat. Ich glaube, das war bei Sky 90, wo Fritz auf Kruse angesprochen wurde, aber nicht von wegen, es gibt da Gerüchte über einen Wechsel, sondern das Thema.
Meinen Kruse, Sie, der wechselt noch?
Kruse war das Thema und es war, ne, Clemens, du kennst ihn schon ganz lange. Wie schätzt du denn das ein? Und Clemens Fritz vielleicht einfach zu ehrlich und freundlich geantwortet hat, indem er meinte, naja, so wie ich ihn kenne, könnte ich mir vorstellen, dass er mit der Situation da nicht zufrieden ist und ich würde nicht ausschließen, dass er noch weggeht. Zack, am nächsten Tag stand in der Zeitung, hätte man früher gesagt, also da war es dann schon alt, also fünf Minuten später in Social Media kommt Kruse jetzt zu Werder.
Ja, und man, was dann aber wirklich auch wissentlich verschwiegen worden ist, dass zum einen Fritz gesagt hat, erstens für uns absolut nicht realisierbar, klar haben wir darüber mal nachgedacht, aber das ist einfach wirtschaftlich nicht machbar, und zweitens Fritz im selben Atemzug auch gesagt hat, Max hat immer davon geträumt, auch nochmal in den USA zu spielen, vielleicht ist das jetzt ein Zeitpunkt, wo er das mal realisieren könnte. Also er hat das ja auch wirklich sehr vage gehalten, dass die Medien dann draufspringen und es genau so drehen, ist halt, es ist halt so typisch. Ja,
ja, richtig.
Aber was ich dann halt nicht verstehe, und jetzt sag mal, was du davon hältst, dann macht Max Kruse auf seinem komischen Twitch-Kanal im Internet das Fass noch weiter auf, indem er dann anfängt zu erzählen, wie geil er Werder in der ersten Halbzeit in Wolfsburg fand, wie sehr ihn das alles überrascht hat, wie geil Niklas Füllkrug mittlerweile geworden ist. Ja. Und Stand jetzt steht aber kein Wechsel an, und ich denke über sowas auch nicht nach. Hat man ihn auch schon 20 Mal sagen hören, bevor er dann gewechselt ist. Ja. Aber ich verstehe es nicht. Also warum macht er da nicht auch einfach den Deckel drauf?
Also als Küchenpsychologe würde ich sagen, aus reiner Lust an der Provokation.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, er findet das geil, ne?
Aus reiner Lust an der Provokation.
Ja, ja klar.
Zu sagen,
ja,
okay. So, dann schreib doch weiter. Es ist im Prinzip, es ist der Mittelfinger ins Gesicht. Ins Gesicht dieser ganzen Internetblasenspekulationen und Presseinterpretationen, die es da aus dieser, in Anführungszeichen, Privatmeinung von Fritz, der ja gar nicht als Vertreter von Werder Bremen in dem Moment angesprochen wurde, sondern der Auslöser Sky 90, sondern als jemand, der ihn kennt, gut kennt persönlich. Ja. Und ich glaube, Kruse hat da einfach Bock drauf. Also
ja, das kann ich verstehen.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch so leichte Sympathien für, weil ich mag das, dass er da so ein bisschen immer so ein bisschen anti ist. Ja.
Ja, ist auch okay. Ich für meinen Teil werde jetzt nicht meinen Tweet nochmal wiederholen und meine Einschätzung zu wie geil wäre es, den Typen mit seiner geilen Freigeistigkeit einfach nochmal wieder zu sehen.
Ja,
ich weiß, es wird nicht passieren. Ich weiß, es passt wahrscheinlich auch null ins System, aber einfach die Vorstellung, diese Zeit nochmal aufleben zu lassen, weil der hat ja hier 2-3 Jahre auch wirklich geprägt, ist einfach eine schöne nostalgische Vorstellung. Punkt. Mehr will ich ja gar nicht sagen.
Richtig. Und dann kam Clemens Fritz in der Nutshell.
Ja.
Ne, genau.
Mich.
Genau.
La 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 la.
Genau dasselbe, aber es war halt einfach eine Steilvorlage.
Ja,
ne? Es war halt einfach eine Steilvorlage, und die Reaktionen waren dann genauso wie in den Medien, ne? Ja. So, und dann wurde aus diesem, ich hab's jetzt 1 Million Mal relativiert, bevor ich es mit halber Überzeugung andeute.
Ja, dass ich ihn eigentlich ganz geil finde.
Richtig.
Ja, okay. Ne? Ich mache jetzt mit einem dicken, fetten, schwarzen Edding hier, genau hier einen Strich drunter.
In Ordnung.
Und sage Dortmund.
In Ordnung.
Ist eine andere Hausnummer.
Samstag 23 Grad, leicht bewölkt.
Ja. Signal Iduna Park, 86.000 Zuschauer.
Wie hattest du die Folge genannt?
Nichts zu verlieren.
Ja, ich glaube, auf der Picklist standen auch noch Streifen in der Hose.
Ja, das war von mir.
Und Hashtag Reifeprüfung.
Ja, genau.
Ne? Ja. Also alles, das trifft es, und ich glaube, egal was wir genommen hätten, jeder weiß, was gemeint ist und was uns da erwartet.
Aber gucken wir mal drauf. Guck mal, also Dortmund zwar irgendwie holprig in die Saison gestartet, aber mit 6 Punkten. Ne? Haben gegen Leverkusen gewonnen 1-0 und in Freiburg 3-1, was eine Ausrufezeichenleistung war.
Richtig. Also muss ich auch sagen, wenn man sieht, wen die da schon hatten.
Ja.
Das waren jetzt nicht Wolfsburg und Stuttgart, sondern das war auswärts Freiburg und zu Hause Leverkusen.
Ja, genau.
Und da mit 6 Punkten rauszugehen, ist schon, also.
Ja. Und das Freiburg-Spiel war offensiv für mich beängstigend. Also wirklich. Also auch, was Moukoko da für eine Leistung abgeliefert hat, von dem, was ich gesehen habe. Dein Leihfavorit.
Ja, leider.
Ja, also das wird einfach auch für unsere Defensive nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte, also ich weiß nicht, was Ole Werner sich, oder was der da ausbaldovert, ne, für so ein Spiel.
Da bin ich auch echt gespannt drauf, ja.
Weil, wenn du das angehst, wie jetzt speziell auch Stuttgart, erste Halbzeit, ey, dann kann es gut sein, dass du da wirklich nach 20 Minuten schon einen roten Arsch hast, weil sie dir viermal die Hose runtergezogen haben und kräftig draufgehauen haben.
Und ich glaube, das ist wirklich, deswegen hätte auch Reifeprüfung gepasst. Also da kannst du jetzt nicht mit dieser, mit der gleichen Strategie reingehen in das Spiel, weil da glaube ich, ne, obwohl man auch sagen muss, ganz kurz, ich mache nochmal einen kurzen Einschub. Hast du das Spiel gesehen, Freiburg-Dortmund?
Also die ausführliche Zusammenfassung, nicht die 90 Minuten.
Ja, weil man muss halt auch sagen, dass Freiburg, bis das Spiel dann komplett kippte, die erstmal wirklich kontrolliert hat, ne?
Aber Freiburg hat auch eine geile Truppe. Also das muss man ja auch mal sagen. Deswegen sage ich Ausrufezeichen, ne? Weil das ist ja nicht Dortmund gewinnt erwartungsgemäß beim Abstiegskandidaten Freiburg, sondern Freiburg hat ja mittlerweile eine richtig geile Truppe.
Ja, richtig, ne? Auch Maxi Eggestein ganz starkes Spiel gemacht. Ja,
genau.
Und das Spiel kippte dann. Ich meine, was war das, eine
rote Karte? Spät, ne?
Ja, was gibt auch denn das? Spiel, ne? Ja, und es war halt auch Terzic, also drei Glücksgriffe beim Wechseln. Ne? Ich glaube, er hatte dann drei Spieler gewechselt und am Ende, und die hatten dann drei Tore und einen Assist. Also es war Wahnsinn.
Ja, stimmt. Ne?
Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, woran das Spiel gekippt ist. Freiburg hatte alles unter Kontrolle eigentlich soweit.
Ja, und haben auch geführt bis zur 77.
Und dann kommt dieser katastrophale Torwartfehler von Flecken.
Ja, stimmt.
Bei diesem Schuss von diesem Megatalent, von eins von den 68 Megatalenten,
Bino das Gittens. Wir haben.
Bino Gittens, der wo mir Anton erklärt hat, wer das ist, der irgendwie aus 25 Metern abzieht und Flecken wirklich einen Ball
schon
durchlässt, den sogar wir fangen mit der Mütze. So, und da ist erst das Spiel gekippt, ne?
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Und dann hat Moukoko noch einen gemacht und dann das dritte Tor von Wolf, das nicht hätte zählen dürfen, weil eigentlich abseits war. Also es sah am Ende auch geiler aus, als die Leistung dann war.
Ja, ja, klar.
Aber das Ding, macht also, unsere Ausgangslage jetzt nicht besser.
Nee. Ja, und was ist für mich halt auch deswegen beängstigend, ne, was es für mich da halt eben auch wirklich beeindruckend macht, ist, du machst relativ spät den Ausgleich, nämlich kurz vor der 80. irgendwie.
Ja.
Ne? Und dann aber zu sagen, so, und jetzt biegen wir das Ding mal auf. Ja.
Ja.
Und dann einfach nicht nachzulassen, aufzudrehen und dann noch zwei Dinger nachzulegen, das finde ich schon. Pff.
Also ja, das halt war gut. Aber du hast halt auch gemerkt, dass Freiburg echt geschockt war, ne?
Ja.
Und gerade von dem Fehler, es kam einem vor, als hätten die Spieler gar nicht glauben können, was ihrem Torwart da, der ja sonst wirklich sehr gut ist, Flecken, dem da passiert ist. Und da war wirklich ein Bruch drin. Das muss man echt sagen. Und da ist Dortmund dann halt reingestoßen, ne? Wenn du übrigens ab und zu so ein Knacken hörst, das ist mein blöder Stuhl hier im Studio.
Ach so, ich dachte, das wären deine Knie.
Nee. Ich habe mich einmal den Frau Schlesingers Massagesessel jetzt kommen lassen. Aber der
ist hast du den aus dem Dienstwagen ausbauen lassen?
Ja, ausbauen lassen.
Ja,
ne,
genau.
Natürlich, ne? Ja, ich habe keine Lust mehr. Normalerweise hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden ja mit Helikoptern zur Arbeit geflogen und wieder nach Hause.
Abgeholt, jawohl. Ne?
Habe ich im Internet gelesen.
Jeder nur einen.
Also das knackt hier, aber wie gesagt, mach dir keine Sorgen, schön. Das ist sehr, sehr hübsch mit den Knien, ja.
Ja. So, wir kennen uns. Der Herr Gregoritsch erlebt seinen vierten Frühling, ne?
Ja, krass, ja. Hat jetzt in beiden Spielen getroffen.
Und macht das Tor auch geil, muss man auch sagen.
Richtig
guter Kopfball. Ja,
okay. Ja. Okay, aber jetzt reden wir über Dortmund.
Ja, deswegen, also wir haben das ja schon angerissen. Was ist der Angang? Schadensbegrenzung oder bedingungslose Attacke?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass die ersten 10, 15 Minuten da schon über dieses Spiel entscheiden werden. Also ich Ole hat jetzt zweimal mit Pressing starten lassen, ja, und auch zweimal mit derselben Aufstellung, bis auf dass Grosso ja ausfiel, der jetzt ja Gott sei Dank, glaube ich, wieder dabei ist, den du, glaube ich, wirklich dringend brauchst in Dortmund, um da halbwegs die Stabilität versuchen zu halten, wenigstens, ja. Also, und jedes Mal war nachvollziehbarerweise der Option 1 von Beginn an pressen. Ja, einmal gegen Stuttgart, logisch, du spielst zu Hause, du bist heiß, es hat gegen Wolfsburg funktioniert und gegen Wolfsburg zwar Auswärtsspiel als Neuling, aber trotzdem mit Pressing angefangen, weil du wusstest, die sind hinten noch nicht eingespielt. Das ist zweimal erstmal aufgegangen.
Ob er das versucht noch, er doch wieder, oder?
Ich könnte es mir auch fast vorstellen.
Aber eine Viertelstunde lang über, so wie in Wolfsburg, eine Viertelstunde lang Überfall und gucken, ob man was wird.
Ja, aber auf der anderen Seite, meinst du, dass da Dortmund nicht drauf vorbereitet ist?
Naja,
ist
ich das hab nicht, überlegt,
läufst du da nicht ins offene Messer?
Ich habe gerade überlegt, also, und da sind wir dann ja jetzt auch schon, wie gehst du, oder ne, wo hast du eine Chance, ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn die anfällig sind, dann defensiv.
Ja, okay.
Aber du hast halt in der Innenverteidigung mit Hummels jemanden, der irre routiniert ist, aber saulangsam.
Hummels wird spielen wahrscheinlich, ne?
Sagt der Kicker zumindest, ja genau. Mit Schlotterbeck in der Innenverteidigung, sagen die.
Ach so, Süle fehlt noch, ne?
Ja, genau.
Okay, das ist schon mal gut. Süle fehlt und das heißt, du hast mit Hummels, richtig genau wie du sagst, einen, der relativ langsam ist und du hast mit Guerrero außen einen, der die Rolle eher so weisermäßig interpretiert. Ja, genau. Und du hast rechts einen Wolf, der jetzt, glaube ich, zweimal sehr gut gespielt hat, ja auch das dritte Tor für die in Freiburg gemacht hat, der jetzt vermutlich spielt statt Meunier, der auch, sag ich mal, jetzt nicht der Zauberfuß ist, ne, aber immerhin eher so ein, also ich sag mal eher so der Grosso des BVB vielleicht.
Ja, aber wenn du die ins Laufen bekommst, könnte ich mir vorstellen, dass da was geht. So. Wenn du Glück hast, ne, klar, wenn du Glück hast, so, und wenn du es gut machst. So, deswegen wäre halt die Frage, ob dann unter diesem Aspekt, wenn du zu der Einschätzung kommst, ob es dann nicht Sinn macht zu sagen, lass uns mal gucken, die erste Viertelstunde wieder genau so anzugehen, Überfallfußball und gucken, ob wir treffen.
Ja.
So. Und natürlich, natürlich hast du dann das Problem, was du gerade angesprochen hast, wenn du dann guckst, was die auch in Sachen Umschaltspiel für Möglichkeiten haben, da kommt dann der besagte Streifen in der Hose, zumindest beim Sieger, wieder ins Spiel.
Ja.
So, das ist halt dann nicht schon dir, auch brutal. So.
Ja, richtig. Ja.
Aber du hast auf der anderen Seite auch einen Modest, der jetzt erst sehr spät dazugekommen ist, ne?
Richtig.
Den zu füttern, der wirkte zum Beispiel, fand ich, gegen Freiburg noch relativ
fremdkörpermäßig.
Außen vor, ne? Genau.
Ja. Richtig, ja.
Aber Reus ist halt einfach, ist halt brutal, ne? Dahoud ist in guter Form, Bellingham
Auf der anderen Seite, das Problem, das die haben, ist natürlich, wenn du wirklich das gut hinkriegst mit dem Pressing, und Dortmund gezwungen wäre oder sich vielleicht gegen dieses Pressing zurechtlegen würde, dann machen wir halt lange Bälle. Hat Dortmund jetzt bis auf Modest niemanden vorne, der da auch Kopfbälle gewinnt? Ja, also wenn du siehst, dass da Dahoud, Bellingham, Reus, dann dieser Bino Gittens, Malen, das sind jetzt alle keine Kopfballungeheuer.
Modest ist halt auch kein Tempomonster, ne?
Ja, aber zumindest sind wir da größentechnisch ganz gut aufgestellt. Die andere Option, die wir haben, ist natürlich jetzt, über die wir ja auch schon spekuliert hatten, ist halt über den Körper zu kommen, ne? Also Standardsituationen zu erzwingen, ne? Denn da hast du, ich sag mal, Hummels, Schlotterbeck, klar, und dann hast du aber auch schon Modest als drittbesten Kopfballspieler bei denen im Team. Und wenn du siehst, dass wir dann da mit Veljkovic, Friedel, Pieper, Jung, Steje, Füllkrug da schon eine Menge Körper zu bieten haben, könnte das natürlich auch eine Option sein, zu versuchen, hinten erstmal einen Laden dicht zu machen und vorne auf Standards zu setzen.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, es lässt sich gut zusammenfassen, dass wir, wenn wir es wirklich gut machen und wenn Werner es schafft, das wirklich gut zu lesen und das Team gut einzustellen, haben wir eine Möglichkeit, da zumindest zu nerven.
Ja, richtig.
Aber unterm Strich ist das nochmal eine andere Hausnummer als die ersten beiden Spiele, die wir erlebt haben. Was glaubst du, wie die Startaufstellung aussehen wird von Werder?
Also ich hoffe natürlich auf Pieper und dann denke ich, dass sich da nicht viel ändern wird.
Na gut, brauchst du dann wohl auch für Gruev, oder?
Ja gut, okay, davon gehe ich aus. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass er da große Veränderungen vornehmen wird. Und
Schmiedi weiter auf der Bank?
Kann. Ja, Schmiedi weiter auf der Bank. Mhm. Alleine um in der Zentrale mit Grosso, Steje und Leo diesen Mittelfeld da, was ja das, ne, Dahoud, Bellingham, Reus, denen so kleine Terrier entgegenzuwerfen, die wirklich nerven. Ne? Und ich glaube, das könnte ein ganz großes Spiel von Jens Steje werden.
Ja, und Jung, ist Jung wirklich die richtige Wahl?
Ja, absolut die richtige Wahl.
Ja, okay. Weil ich bin da in der Einschätzung bei dir. Also ich glaube auch, dass der Kicker sagt zwar, dass Stark spielt, ich glaube wirklich, dass Pieper es schaffen wird. Und wenn Pieper sagt, er kann spielen, dann wird Werner ihn auch spielen lassen.
Richtig.
Deswegen bin ich da bei dir. Grosso wird auf jeden Fall für Gruev wieder in die Formation rücken. Und ich glaube auch, dass Steje im Team bleibt, weil ich ihn auch gegen Stuttgart zwar unauffällig, aber gut fand.
Ja.
Gerade auch was Zweikampfführung angeht.
Steje.
Und ich mag den einfach. Ja, Steje, genau.
Ja, Kickernote 4,5, sage ich nur.
Ja, aber ich fand ihn, also wie gesagt, ich habe ihn zwar nur punktuell und in einigen Situationen, aber er ist mir wirklich aufgefallen, also gerade auch was Zweikampfführung angeht, was ich wirklich einfach gut fand. Und ich glaube, wenn der richtig Fuß fasst und sich gewöhnt, dann wird das einfach noch echt der wird noch Gold wert sein für uns.
Glaube ich auch. Und das ist wirklich, das könnte wirklich ein großes Spiel für ihn werden, denn ich glaube, das Spiel entscheidet sich diesmal wirklich in dieser Zentrale.
Ja. Ne?
In dieser Zentrale, du musst, die Frage ist, welcher Motor schafft es, den anderen zum Stottern zu bringen?
Ja.
Ne? So, weil Dortmund über diese Zentrale, über Dahoud, Reus und vor allem Bellingham, den ich ja liebe als Spieler, was für ein geiler Spieler das bitte ist, mit seinen 18 Jahren, Weltklasse, den musst du die Lust nehmen. Ne? Da musst du verhindern, dass sie ihre Strategie umsetzen, nämlich dominant in der Zentrale zu sein und dann diese Pässe auf die schnellen Außen, auf Malen und Bino Gittens. Ne? Bino Gittens.
Bino Gittens, genau.
Diese Räume musst du zustellen und das wird ganz entscheidend sein, wie wir diese Halbpositionen zumachen, die Passwege zumachen und wer die Zweikämpfe, wer die Zentrale kontrolliert. Und wenn wir da es schaffen, Dortmund möglichst lange zu nerven und kein frühes Gegentor kriegen. Ich glaube, sobald wir gezwungen sind, nach vorne zu spielen, könnte es sein, dass wir einen Arsch voll kriegen da.
Ja.
Aber
ja,
wenn wir es schaffen mit 0-0 oder möglichst lange 0-0 oder vielleicht uns auch durch Standards, denn da sehe ich unsere Chance, unsere Option in diesem Spiel, denen weh zu tun oder vielleicht irgendwie vorne einen reinzuköpfen oder nach einer Ecke irgendwie einen reinzustochern, so wo Friedl und Jung ja auch zumindest in der zweiten Liga ganz gut waren, ab und zu mal, da sehe ich schon eine Option. Ne? Und vielleicht punktuelles Pressing, vielleicht nicht, dass man sagt, 15 Minuten lang die ersten 20 Minuten komplett immer Pressing, ist, glaube ich, riskant, weil Terzic wird auch, so viel Respekt hat er vor uns, der wird sich auch unsere Spiele angeguckt haben und wird da schon gerade mit Guerrero und so spielerische Lösungen entwickeln, wie man unser Pressing da gegen die Wand fahren lässt. Aber wenn du es schaffst, auf Zuruf, ja, in bestimmten Momenten zu sagen, jetzt gehen wir drauf, ja, dann gibt's da auch eine Chance, irgendwie mal den Ball zu holen oder vielleicht auch mal Hummels, der langsam ist, oder Schlotterbeck, ich sag mal, der, wie soll ich sagen, der dann doch auch mal zum schnellen Foul neigt, wenn er einen Zweikampf verliert, dann kannst du den, glaube ich, wehtun.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr, vielleicht hinten raus noch zwei kleine, gut, Pfeifen im Walde, aber vielleicht trotzdem noch zwei kleine Mutmacher. Ich glaube nämlich auch, wenn du Bellingham und Reus entnervst,
also
wenn du ihn wirklich von Anfang an auf den Sack gehst, dann sind das auch Spieler, die dann keinen Bock mehr haben.
Ja.
So, das kann wirklich viel bringen. Und jetzt mal die, das letzte Pflichtspielduell ausgeklammert, aber wir haben in den letzten Jahren nicht selten in Dortmund ganz gut ausgesehen.
Das stimmt, so, ja, das habe ich auch, das ist mir auch wieder eingefallen, dass das nicht so war, wie nach München zu fahren zumindest, ne? Wo du halt, wo halt immer klar war, werden es 6, 7 oder 8.
Ja.
In Dortmund kann ich mich auch dran erinnern, selbst in den Abstiegssaisons mit Kofeld und so, dass wir da 1-2 und solche Ergebnisse und uns da zumindest achtbar aus der Affäre gezogen haben. Ne?
Ja, also klar, das letzte Bundesliga-Aufeinandertreffen, das war Ende der Saison, Ende der Abstiegssaison, da haben wir da ziemlich auf den Arsch gekriegt. 4-1. Also ich guck, das hab das gerade mal nachgeguckt.
Ja, okay.
Aber wir haben da 2-2 gespielt, wir haben da nur einmal ganz knapp verloren. Wir haben da sogar, ich kann mich noch erinnern, wir haben da sogar einmal auch in der Liga 2-1 gewonnen durch so ein geiles lange Ecktor von Maxi Eggestein. Wir haben das Pokalspiel da gewonnen. Also richtig. wir haben da teilweise schon auch ganz okay ausgesehen. Das vielleicht als kleinen, aber feinen Mutmacher fürs Wochenende. Komm, dann lass uns einen Strich drunter machen. Wir hören auf mit den Tipps. Was glaubst du, wie es ausgeht?
Warte mal, wir müssen noch mal eben kurz abgleichen, was hatten wir getippt? Stuttgart?
Ach so.
Ich glaube, ich wollte 2-2 sagen. Ich habe es hier im Tippspiel auch getippt und einen Volltreffer gelandet. Ich habe aber, glaube ich, in der letzten Ausgabe dann auf 3-1 habe ich mich locken lassen, lag also falsch. Und du hattest auch, du hattest 2-0 getippt, glaube ich.
Ja, genau, ne? Ich hatte auch auf Sieg für Werder getippt, genau.
Ja, okay. Schwer. Also ich sage, ich mache einen Call. Ja, diesmal nicht Berkey, sondern Duxch wird ein Tor schießen.
Okay.
Ich habe irgendwie so einen direkten Freistoß vor Augen. Ich weiß nicht warum, aber und ich sage mit etwas Glück, ich glaube nicht, dass wir auseinanderbrechen werden, aber ich gehe nochmal steil und sage nochmal 2-2.
Okay, ich sage erste Saisonniederlage für uns, 3-1 Dortmund.
Ja, okay. Ja, wer weiß, ob man mit 1-3 dann vielleicht nicht sogar auch leben können muss.
Ja, das wird vom Spielverlauf abhängen, ne?
Auf der anderen Seite wäre es schon schade. Ich meine, noch ist Ole Werner in der Bundesliga ungeschlagen. Welcher Trainer kann das schon von sich behaupten?
Wir wollen die Serie aufrechterhalten, meinst du?
So ist es.
Ich bin der Letzte, der sich wehrt. Ich kann das Spiel allerdings nicht gucken.
Was?
Ja, ich bin auf einer Hochzeit. Aber du kennst mich.
Oh.
Hey, was macht denn der Typ da in der letzten Reihe? Warum guckt denn der immer aufs Handy?
Ja, oder sonst ein guter Tipp ist immer, in die Küche zu gehen.
Ja, genau. Ne? Ja. Oder auf Toilette und sich mit Verdauungsproblemen zu entschuldigen.
Ja, oder meistens läuft sowas in der Restaurantküche.
Ist eigentlich auch mal ein geiler Aufruf. Schreibt uns doch mal bei Twitter unter den Worum Podcast Account oder mit einer Menschen für den Worum Podcast, was sind eure besten Hochzeitsausreden, wenn währenddessen Fußball läuft?
Es ist irgendwie wieder Hochzeitssaison. Ne? Bei uns beim Fanclub Verde Bianco Pazzo fallen auch immer ganz viele aus, weil sie auf irgendwelchen Hochzeiten sind.
Ja, wie gesagt, jetzt die letzten warmen Tage und ohne Pandemie-Einschränkungen noch irgendwie ausnutzen.
Ja, naja,
ja
gut,
komm, Strich drunter, oder? Du wolltest noch was sagen, entschuldige bitte.
Nö, ich will jetzt auch nicht so zerstörerisch rüberkommen, aber ich will nur sagen, ich bin ja in einem Alter, wo sich die gleichen Leute schon wieder trennen, da sind die Sommer dann ein bisschen entspannter.
Oder zum dritten Mal heiraten.
Oder so.
Ja. Ihr Lieben, mein Folge Freund. 105, nichts zu verlieren, Motto des Tages, vielleicht auch Motto der Saison. Thomas glaubt an den Punkt in Dortmund, ich bin da eher pessimistischer und sage, wir werden nicht untergehen, aber wir werden verlieren. Wir werden sehen, ob wer von uns beiden recht behält und ob wir auch bei Rate die Aufstellung richtig lagen. Mein liebster Thomas, wir werden uns detailliert austauschen, auch abseits des Mikrofons, mit Blick auf Werder und alles andere.
Und
euch
andere.
Wünsche ich eine schöne Restwoche, einen guten Start ins Wochenende und drückt ganz fest die Daumen für das Spiel Dortmund-Werder, Samstag 15:30 Signal Iduna Park. Und dann hören wir uns im Vorlaufe zum Frankfurt-Spiel, das dann am Sonntag drauf ist, wieder, Thomas und ich. Und Thomas, kannst du dir schon mal in dein Kalenderchen schreiben? Gegen Augsburg nehme ich dich mit ins Stadion.
Ja, ich habe Dienstplan gecheckt, ich habe frei. Das ist ein Freitagabendspiel.
Ja, kannst du jetzt den Bleistift ausradieren und das als Kugelschreiber reinschreiben?
Ja, das ist das schon im September?
Ist am 9. September, ist ein Freitag.
Geil, dann kann ich Freitag ja wieder mit einem 99-Euro-Ticket kommen. Ja. Danke, Herr Lindner.
Kannst du gerne tun. Ihr Lieben, kommt gut, drückt die Daumen. Wir hören uns nach dem Spiel in Dortmund und hoffentlich dann in genauso guter Laune wie jetzt. Haut rein.
Gute Tage, gutes Spiel.